Herzlich willkommen zu New York, zu Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Ja, die Wall Street startet etwas schwächer in den Tag. Vielleicht liegt es an den geopolitischen Risiken Iran, Israel. Ansonsten kommt die Wall Street mit einem blauen Auge davon. Gestern schloss der Dow Jones auf dem Niveau vom Montag und der S&P feierte den besten Handelstag seit November 2022. SMIC, der größte chinesische Chiphersteller, meldet gute Zahlen, rosige Aussichten und Taiwan Semiconductor sieht einen sehr starken Juli. Das könnte also dem Tech-Sektor letztendlich nochmal unter die Arme greifen. Ansonsten bleibt das Umfeld im Konsumgüterbereich schwierig. Elf Beauty meldet zwar ein gutes Quartal, aber hebt die Prognosen für das Gesamtjahr nur minimal an. Weniger stark, als eigentlich das erste Quartal robust ausgefallen ist. Die Aktie also schwächer und Capri, dahinter stecken Versace und unter anderem auch Jimmy Choo, mit Zahlen, die deutlich unter den Erwartungen des Marktes liegen. Bei Eli Lilly steigen dafür die Kursziele an der Wall Street nach den robusten Ergebnissen am Vortag. Tja, die Wall Street hat in dieser Woche so ziemlich alle Emotionen durchlebt. Alle. Von Euphorie über Panik, dass der Markt abrutscht, Panik, dass man den Bounceback verpasst. Die Volatilität hat einen Swing gesehen, der wirklich selten ist im historischen Vergleich. Wir hatten den VIX Volatility Index zeitweise bei über 65 und gestern Abend dann wieder bei unter 24. Solche großen Ausbrüche und Rückläufe sind sehr, sehr selten. Wir sehen, dass die Angst vor einer Rezession ein Stück weit nachgelassen hat. Gestern auch nach den Erstanträgen für Arbeitslosenhilfe gleichzeitig hat auch die Angst vor dem Yen-Carry-Trade nachgelassen, auch dank der Aussagen von JP Morgan, dass 75% dieses Yen-Carry-Trades bereits geschlossen seien. Und die Bank of Japan hat ja nun mehrfach in dieser Woche betont, man wird Zinsen nur dann weiter anheben, wenn der Markt stabil ist. Also ansonsten hält sich der Himmel ein bisschen auf im Tech-Sektor, dank Taiwan Semiconductor und SMIC, das ist der größte chinesische Chip-Hersteller. Dort wurden gute Zahlen gemeldet und Taiwan Semiconductor sieht einen sehr starken Juli, über 40% Wachstum im Vorjahresvergleich. Und wenn der Trend gehalten werden kann, dann sind die Schätzungen für Taiwan Semiconductor im dritten Quartal wahrscheinlich zu konservativ. Es bleibt ein großer Risikofaktor, das sind die geopolitischen Risiken. Iran, Israel hängt immer noch über der Wall Street. Wir hatten erneut viele Schlagzeilen dazu hier in den Vereinigten Staaten. Iran und die Verbündeten würden darüber nachdenken, wie man einen Schlag gegen Israel vornehmen kann, ohne einen Krieg auszulösen in dieser Region, so das Wall Street Journal. Und Washington habe Teheran vor den großen Risiken gewarnt, sollte man umfangreich einen Angriff auf Israel umsetzen. Aber es ist und bleibt ein Risikofaktor für die Märkte und dementsprechend also sehen wir am Freitag auch ein bisschen Zurückhaltung. Und noch ein Hinweis, den ich sehr spannend fand, um nicht zu sagen auch ein bisschen bedenklich. Donald Trump betont also, er sei ja nun sehr erfolgreich und er habe einen ausgesprochen guten Instinkt, was Wirtschaft betrifft und im Übrigen auch einen besseren Instinkt als die amerikanische Notenbank und der Chef der Notenbank. Als Präsident sollte man mehr Einfluss haben auf die Geldpolitik. Auch das steht im Wall Street Journal, da muss man natürlich auch sagen, also ganz, ganz dünnes Eis, auf dem sich hier Donald Trump bewegt, denn der Markt darf hier nicht den Eindruck gewinnen, erst muss er ja mal die Wahl gewinnen, dass hier die Unabhängigkeit der Notenbank in Frage steht. Wir haben ja schon eine amerikanische Notenbankerin, die Finanzministerin ist, also die Grenzen werden immer mehr aufgeweicht. Aber zu guter Letzt wird Jerome Powell das machen, was für das Land richtig ist, für die Wirtschaft, für die Geldpolitik und nicht das, was ihm Donald Trump vorschreibt. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass Jerome Powell in einem solchen Umfeld Chef der Notenbank bleiben würde. Aber kommen wir mal weiter zum Thema Wirtschaft. Wir haben hier heute keine wirklich wichtigen Wirtschaftsdaten. Wir haben dafür einige Ergebnisse und wir sehen so ein bisschen einen ähnlichen Trend der letzten Tage, ne? Der Tech-Sektor vereinzelt eigentlich auch ganz gute Zahlen. Akamai, Dropbox mit ganz guten Ergebnissen, Take-Two Interactive auch ganz gut und Genpact auch. Und dazu noch die Aussagen von Taiwan Semiconductor zum starken Wachstum im Juli. Also der Himmel hat sich hier ein bisschen aufgehellt und wir haben positive Analystenkommentare von Wells Fargo. Hier bleibt man bei dem Jahresendziel für den S&P von 5.535 Punkten. Und man betont, ja, die Turbulenzen in dieser Woche, die Äste sind gebogen worden, aber der Ast ist nicht gebrochen. Also insofern bleibt man erstmal optimistisch. Und man betont vor allen Dingen, dass einige der Tech-Momentum-Aktien, die hohes Wachstum ausweisen, vom Himmel gefallen sind und Einstiegschancen bieten. Genannt werden hier unter anderem Meta, Google und auch Netflix. Also die Stimmung hier hat sich so ein bisschen aufgehellt. Im Konsumgüterbereich aber die Story, die wir in den letzten Wochen oft gehört haben, ein sehr gemischtes bis teils auch überwiegend enttäuschendes Bild. Capri, dahinter stecken unter anderem Versace und Michael Kors. Die Umsätze dieser beiden Marken deutlich unter den Erwartungen. Bei Jimmy Choo lief es ein bisschen besser als erwartet, aber insgesamt waren die Zahlen enttäuschend. Der Umsatz lag mit $1 Milliarde 200 Millionen Dollar unter den Erwartungen und der Ertrag pro Aktie nur noch 4 Cent. 16 Cent wurden erwartet. Das Management betont global schwache Nachfrage im Luxusgüterbereich. Ist natürlich kein gutes Omen. Und dementsprechend wird nächste Woche auch der Juli-Einzelhandel, die Einzelhandelsdaten am Donnerstag viel Beachtung finden an der Wall Street mit der Frage, wie steht es denn nun um den Konsumenten? Das einzige Gute ist, dass es nicht mehr wirklich so überraschend ist. Es haben so viele gewarnt mittlerweile, vor allen Dingen bei den Aussichten. Es wird jetzt niemanden mehr überraschen, dass der Konsum an Dynamik verliert. Look, Hilton hatte schlechte Aussichten, Marriott hatte schlechte Zahlen und Aussichten. Die Fluggesellschaften haben reihenweise gewarnt. Elf Beauty, auch auf der Verliererseite heute. Elf Beauty hatte eigentlich ganz gute Zahlen. Aber hier gibt es ein Problem, wenn das abgelaufene Quartal, das Bestandteil ist des Gesamtjahres, so viel besser ausfällt, müssten dann die Schätzungen für das Gesamtjahr nicht ebenso stark angehoben werden. Und das passiert eben nicht. Die Schätzungen werden zwar angehoben, aber um eine relativ kleine Spanne. Das wirft also die Frage auf, wie es da letztendlich gesehen weiterläuft. So, Delta Air hat gestern Nachmittag mal beziffert, was was das Problem im Softwarebereich die Delta-Fluglinie gekostet hat, $380 Millionen Umsatz im dritten Quartal, $170 Millionen an zusätzlichen Kosten, $50 Millionen an Einsparungen durch Kerosin. Na klar, wenn man am Boden steht, dann spart man Kerosin. Aber insgesamt ist der Schaden schon relativ groß. Und bleiben wir mal im Reisebereich. Expedia, die Aktie konnte heute vorbörslich profitieren. Ich will mal ganz kurz schauen, wo die Aktie jetzt notiert nach Handelsstart. Wir haben Expedia 8% im Plus immer noch. Die Messlatte hing niedrig, die Erwartungen wurden übertroffen, die Aussichten wurden leicht gesenkt. Man ging davon aus, dass die Aussichten noch stärker gesenkt würden. Die Messlatte hängt niedrig, aber insgesamt ist das Umfeld im Reisebereich eben doch schwierig. Auch Airbnb hatte ja nun etwas flauere Aussichten in den Raum gestellt. Disney auch, Booking Holdings auch. Also das Umfeld bleibt insgesamt noch ziemlich holprig. Wir haben ansonsten Paramount. Warner Brothers Discovery waren ja schon wirklich schlechte Zahlen. Bei Paramount geht es jetzt um 1% hoch. Es war schon mal 8% hoch. Aber dass die Gewinne nicht gehalten werden können, hat gute Gründe, wenn man sich mal die Zahlen wirklich im Detail anschaut. Das traditionelle Fernsehgeschäft ist ausgesprochen schwierig. Gleiches Problem bei Warner Brothers Discovery. Paramounts Ergebnis lag zwar deutlich über den Erwartungen, aber warum? Und da liegt der Teufel also im Detail. Die Umsatzziele wurden erheblich verfehlt. Der Umsatz ist im Vorjahresvergleich um 10% eingebrochen auf 6,8 Milliarden. $400 Millionen unter den bereits reduzierten Erwartungen der Wall Street. Und der Grund für die besseren Ergebnisse sind massive Einsparungen. Besser wäre natürlich mal Wachstum und Paramount wird die Einsparungen deutlich ausweiten. Man will nochmals 15% der Stellen abbauen, um Geld zu sparen. große Abschreibungen im Fernsehbereich, ähnlich wie bei WBD. Also das Umfeld hier bleibt schwierig. Der Einzige, der hier wirklich das Rennen macht, ist Netflix mit den Anhalten wirklich beeindruckend guten Zahlen. Wirklich unfassbar, wie gut sich Netflix hier positioniert hat. So kommen wir zum Schluss nochmal zu einem Wochenausblick. Nächste Woche beginnt quasi die Endphase der Berichtssaison. Es gibt noch ein paar Highlights. Wir warten immer noch auf Nvidia, aber die werden erst, ich glaube, in der Woche die melden, glaube ich, am 28., wenn ich mich nicht irre. Ansonsten haben wir nächste Woche die Quartalszahlen von Applied Materials am Donnerstag. Das wird nochmal ganz, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, ob das stimmt. Die Quartalszahlen von, wo habe ich es hier? Wenn wir mal auf die Tage schauen, da habe ich, ein bisschen blättern hier. Wir haben die Quartalszahlen von Tencent am Mittwoch. Von Cisco am Mittwochabend nach dem Closing. Applied Materials in der Tat dann am Donnerstag nach dem Closing. Alibaba schon am Donnerstagmorgen. Wir haben im Einzelhandel Home Depot am Dienstagmorgen und Walmart am Donnerstagmorgen. Das wird natürlich auch spannend sein, weil viele Einzelhändler vor allen Dingen in den Juli hineingehend Schwäche gesehen haben. Die Quartale dort Home Depot und Walmart haben relativ spät geendet. Sehen die das letztendlich gesehen auch? Da wird man also gut hinschauen. Und ansonsten die Makrofonds sehr ruhig nächste Woche mit den Verbraucherpreisen und den Einzelhandelsumsätzen. So, ich werde kommende Woche mal das Unfassbare machen, nämlich Urlaub. Ich werde nächste Woche nicht da sein. Und Patrick Duane wird hier in die Fußstapfen treten, wird hier das Ruder übernehmen. Ich freue mich sehr, dass er hier wieder mit an Bord ist und euch informiert hält. Ich wünsche euch eine gute Zeit nächste Woche. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.